Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der Deutsche Buchpreis, der zeichnet den besten Roman des Jahres aus. Das ist ja schon mal eine Ansage. Und entsprechend katapultiert diese Auszeichnung Buch und Verfasser in schwindelnde Verkaufszahlenhöhen. Wer es in den Endspurt geschafft hat, das haben die Juroren gerade eben um 10 Uhr bekannt gegeben. Und bei uns hat sich sofort ein Kollege auf die Liste gestürzt und arbeitet sich da jetzt mit glühenden Ohren ein, um uns im Lauf der Sendung fundiert und informiert zu sagen, was von dieser Shortlist 2026 zu halten ist. Aber zuerst schauen wir gleich mal nach Venedig, denn bei Filmfestspielen, da gibt es ja auch immer interessante Literaturverfilmungen und eine, die stellen wir Ihnen gleich vor. Am Lido in Venedig trifft sich noch bis zum Wochenende die internationale Filmwelt. George Clooney brachte schon Hollywood-Flair und bekam den Ehrenlöwen. Werner Herzog ließ das exzentrische Autorenkino mit seinem neuen Film hochleben. Und uns interessiert natürlich besonders, welche Bücher es auf die Leinwand geschafft haben. Und da ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke eine besondere Verfilmung aufgefallen. Und zwar hat der japanische Regisseur Hirakazu Kore einen Manga verfilmt. Er ist ja quasi Stammgast auf den großen Festivals. 2018 hat er mit seinem Film Shoplifters Familienbande in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Und am Wochenende hat er eben in Venedig sein neues Werk vorgestellt. Look Back heißt es und basiert auf dem gleichnamigen Manga von Tatsuki Fujimoto. Anke Lewicke ist seit Festivalbeginn in Venedig. Und Anke, ich erinnere mich noch, wenn es so richtig heiß ist, geht man ja gerne ins Kino, weil es schön klimatisiert ist. Und am Wochenende waren ja richtige Hitzerekorde gemeldet. Wie geht's da so zu auf dem Festival, wenn es so heiß ist?
Ja, ich muss sagen, das Kino ist wirklich ein Eisfach. Deshalb habe ich auch immer Söckchen und einen Schal dabei. Und ich gestehe, ich habe dann doch auch einmal Abkühlung in der Adria gesucht, aber das war eher wie in der Badewanne schwimmen. Aber es war dann trotzdem ganz schön, weil ein Fischschwarm hat mich umkreist und die Fische haben wirklich tatsächlich immer nach Luft geschnappt. Ich konnte so schön die Mäuler sehen und das fand ich dann doch einen ziemlich berührenden Anblick. Und jetzt für die nächsten Tage sind aber hier die großen Gewitter angesagt und ich kann sagen, das ist auch immer ein Spektakel. Blitze über den Markusplatz, die wir aus der Ferne beobachten können.
Klingt schon toll, aber wir wollen ja das Spektakel in den Kinoräumen genauer betrachten, also lass uns mal loslegen. Dieser Japaner, dieser Regisseur Hirakazu Koreeda, wofür steht der? Was hat er außer Shoplifters so gemacht? Hat er schon mal einen Manga verfilmt?
Also er ist bekannt für seine Filme über Wahlfamilien. Japan ist ja eher noch ein konservatives Land und Koreeda mischt so das idealistische Familienbild immer auf und sein Blick auf seine Figuren ist immer zugewandt. Das sind meistens Außenseiter, die sind auf sich alleine gestellt, früh auch von den Eltern verlassen worden. Sie fühlen sich alleine und sie bilden dann aber immer so kleine Gemeinschaften, die dann tatsächlich von echter Zuneigung und Verantwortung zusammengehalten werden. Ja, und er hat schon mal einen Manga verfilmt und das war dann ein Fortsetzungsmanga, Unsere kleine Schwester, Jahrgang, der kam aus von 2015. Da geht es um drei erwachsene Schwestern, die nach dem Tod ihres Vaters die noch kleine Halbschwester aufnehmen und dann eben auch eine Wahlfamilie bilden. Und wie gesagt, das war eine fortlaufende Serie. Jetzt Look Back ist ein sogenannter One-Shot-Manga. Die sind nie länger als so 20, 60 Seiten. Hier sind so 60 klar strukturiert. Anfang, Mittelteil, abgeschlossenes Ende. Es gibt wenige Figuren, zentrales Thema. Und hier sind es zwei junge Mädchen, die eine symbiotische Künstlerfreundschaft bilden und gemeinsam anfangen, Mangas zu zeichnen.
Und das wollen ja ganz viele Kinder oder Mädchen auf der ganzen Welt. Das ist ja eigentlich ein Phänomen, was international ist. Erklärt der Film auch, warum Mangas bei Kids so gut ankommen und die das alle können wollen?
Ja, so ein bisschen erklärt er das, ist aber vor allen Dingen so ein Blick hinter den Kulissen. Also erstmal wird gezeigt, dass es ja gar nicht so viel braucht für einen Manga. Ein paar Stifte und ein paar Blätter. Es braucht aber natürlich auch viel Zeit und Geduld. Und was so schön ist, die beiden Hauptcharaktere, die Mädchen, sind so völlig verschieden von ihrem Wesen. Deshalb ist ihre Herangehensweise beim Zeichnen, ihre Motivation auch eine völlig andere. Und sie zeichnen beide für die Schülerzeitung. Das ist in Japan gang und gäbe, weil Mangas gehören zur Alltagskultur, sind aber auch als Kunstform angefangen. Und Fujinono möchte Geschichten erzählen. Sie ist ehrgeizig und will anerkannt werden. Und ihre Zeichnungen sind so drollige Szenen mit Strichfiguren, die den Alltag abbilden. Und Kimoto ist wiederum eine sogenannte Hikomori. Das ist eine extreme Form des Stubenhocker-Daseins, die in Japan gar nicht so selten ist. Sie verlässt das Haus quasi gar nicht, nimmt aus der Ferne an der Schule teil. Und in ihrem Mangas drückt sie wiederum ihre Lebensgefühle aus. Also auch so eine Leere, da sieht man dann so ein leeres Klassenzimmer nach Schulschluss oder die Flure in der Schule. Das ist schon sehr präzise. Und ich hatte es ja gesagt, dieses Zeichen bringt eine gewisse Einsamkeit mit sich. Sie können gleichzeitig beide ihre Realität verarbeiten und wollen jetzt zusammen eben auch so ein One-Shot-Manga machen. Und es ist ein Film über Freundschaft, aber auch wie man ein Hobby vielleicht zum Beruf machen kann.
Und jetzt ist ja diese Vorlage, also dieses Manga Look Back, sehr erfolgreich gewesen. Hält sich denn der Regisseur da sehr an diese Bildästhetik aus dem Manga oder macht er was ganz Eigenes?
Nee, das ist ziemlich identisch und das ist ganz schön. Also Kore-eda ist so bekannt für seine in sich ruhende Kamerasprache. Und die Kamera ist immer fixiert, sie bildet also einen Rahmen und in diesem Rahmen findet die Dynamik statt. Und im Manga und auch im Film ist die häufigste Einstellung, dass wir eigentlich diese beiden Mädchen mit der Rückenansicht sehen. Also wie sie zeichnen. Und mal haben sie ein T-Shirt an und draußen ist die Sonne, mal sind sie dick eingemummelt, wir sehen den Schnee. Also wir kriegen die Jahreszeiten mit, das hat was sehr Sinnliches. Wir kriegen aber auch mit, wie schwer und wie lange es einfach dauert, so einen Manga herzustellen. Dann geht es um noch ganz verschiedene Herangehensweisen. Also Fujimoto geht in die Manga-Industrie, arbeitet dann digital mit einem Trackpad und Kimoto wiederum geht zur Kunsthochschule, möchte mehr ihr Handwerk perfektionieren. Also da geht es dann auch um die ganz unterschiedlichen Stile, die man beim Manga-Zeichnen entwickeln kann.
Also auch ein bisschen klingt es, als wäre es so eine Studie über spezielle japanische Bildkultur ein bisschen.
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Und die Bilder von Kore-eda erinnern auch immer an traditionelle Holzschnitte. Also wie gesagt, Kamera ist ruhig und es gibt in den Bildern erstmal eine schöne Harmonie, wie die Menschen zu den Räumen stehen, da ist so ein Einklang. Und wir können dann aber beobachten, wenn die Figuren sich bewegen, vielleicht aufeinander zu, dann passiert was mit ihnen. Wenn Spannung ist, gehen sie vielleicht auseinander. Also das ist sehr kontemplativ zu sehen, das macht sehr großen Spaß. Und diese Rückenansichtsbilder haben natürlich wieder was von japanischen Rollbildern, weil sie sind sehr symmetrisch, sehr geometrisch angeordnet. Also man taucht so richtig ein in den Film. Es gibt auch tolle Landschaftsaufnahmen, zum Beispiel im Schnee. Da sind die beiden Mädchen nur bunte Punkte.
Und was hat es eigentlich mit dem Titel auf sich, Look Back? Was bedeutet das?
Ja, also wir diskutieren jetzt hier jeden Abend über den Film, weil man den ganz unterschiedlich interpretieren kann. Also erstmal 1:1 und da passiert dann noch was Schreckliches. Also die beiden trennen sich ja, Kimoto geht zur Kunstschule, da passiert ein Amoklauf, sie ist eines der Opfer. Und dann geht Fujimoto eben zurück in ihre Heimat, sie guckt aber auch zurück. Vielleicht hätte sie die Stubenhockerin nie aus ihrer Stube herausholen sollen. Also es geht um Schuld. Und wie kann man vielleicht die Trauer auch mit der Fantasie, mit dem Manga wieder bearbeiten. Also das ist eine Lesart, aber man könnte sich auch vorstellen, dass Fujiono vielleicht nur in der Fantasie von Kimoto existiert oder auch andersrum. Und dann ist der Film wirklich ein Film über die zwei Seelen eines Künstlers und tatsächlich hat der Manga-Zeichner Tatsuki Fujimoto mit Chainsaw Massacre einen sehr actiongeladenen Manga gemacht und jetzt ist es so ein sehr melancholischer, trauriger, auch philosophischer Manga, der über die Fragen nachdenkt, was ist Kunst, über das Wesen der Kunst, wie macht man Kunst und was ist aber auch Freundschaft.
Anke Lewecke, live aus Venedig über die Verfilmung des Manga Look Back von Tatsuki Fujimoto. Auf Deutsch ist der beim Egmont Verlag erschienen und der gleichnamige Film von Hirakazu Kore-eda hat einen deutschen Verleih, aber noch gar keinen konkreten Starttermin. Bücher über Pflanzen, Tiere oder auch literarische Naturerkundungen sind voll im Trend und bilden ein eigenes Genre. Nature Writing nennt sich das. Dazu gibt es ein Festival und einen Preis, den mit 10.000 Euro dotierten deutschen Preis für Nature Writing, den der Verlag Matthes und Seitz gemeinsam mit dem Umweltbundesamt und der Stiftung Kunst und Natur vergibt. Gleich heute Mittag erhält ihn der 32-jährige Alexander Schnickmann für seinen Text Fuck Nature, Start Writing. Und er stellt darin ein Tier in den Mittelpunkt, das ansonsten in der Literatur eher selten vorkommt.
Ja, eine. Ich hab sie. Da. Oh, ist die süß. Die ist wirklich süß. Das ist Procellius scaba, glaube ich. Das sind diese typischen grauen Kellerasseln. Da, die Süße. Die machen wir jetzt wieder zu. Schön unter dem Laub, da wo sie hingehört.
Alexander Schnickmann, ich war mit ihm am Charlottenburger Lietzensee auf der Asselpirsch, genau wie sein Erzähler, ein junger Schriftsteller.
Dann sagt der Autor aus irgendeinem Grund sofort, ja, aber dann über Asseln. Und er weiß gar nicht warum, aber es müssen irgendwie Asseln sein. Und dann macht er sich an die Arbeit, er hat irgendwie aus mysteriösen Quellen auch Geld und muss nicht wirklich arbeiten und findet sehr schnell heraus, dass ihn das Thema doch ganz schön beunruhigt. Also er hat eigentlich eine fixe Vorstellung davon, wie er das schreiben will und was da so rein muss und wie man das macht. Aber das Tier widersetzt sich. Irgendwie will das nicht porträtiert werden. Und das löst dann einen halbjährigen Kampf mit diesem Text aus.
Und bei diesem ganzen Projekt, was er da beschreibt, ist also einiges schiefgelaufen, nachdem der Verlag im Buch und in Wirklichkeit ist es der Berliner Verlag Matthes und Seitz, dem dieser Verlag schon einen Vorschuss gezahlt hat und folglich etwas sehen will, soll der Schriftsteller einen Band für die beliebte Naturkundenreihe schreiben. Und herausgekommen ist ein ausgesprochen amüsantes Prosa-Experiment aus fiktiven E-Mails, Tierporträt und Nature-Writing-Satire. Hier ein Ausschnitt.
Ich verbringe meine Tage mit Nature-Writing. Das heißt, ich schaue der Nature durch die Lesesaalfenster dabei zu, wie sie immer feuchter und grauer wird, während ich Bücher über die kuriosesten Dinge lese. Über Falken, Esel, Pilze und Krähen, über Algen, Wälder, fluoreszierende Moose und Korallen aus dem Weltraum. Was mich an dieser Art von Literatur schon immer gelangweilt hat, kommt mir jetzt geradezu unerträglich vor. Dieser Geruch nach Kräutertee und Haferkeksen. Diese ganze bürgerliche Pudrigkeit, die staubigen Deckchen auf den Samtpolstermöbeln. Du weißt, ich konnte mit dem sogenannten populären Sachbuch noch nie etwas anfangen. Aber hier ist es noch schlimmer. Texte, die sich ächzend aus dem Lehnsessel stemmen, in ihre Gummistiefel treten, die Barberjacke überwerfen und hinausstapfen in den Wald, um nach Kröten zu suchen. Oder Füchsen. Das Tier ist vollkommen egal.
Nicht so die unscheinbare Assel, die ist nicht egal, wie sie Alexander Schnickmann in seinem sehr lustigen und poetischen Text porträtiert hat. Heute erhält er dafür den Deutschen Nature Writing Preis und sein Text Fuck Nature, Start Writing, der erscheint wie auch seine beiden vielgelobten Gedichtbände Requiem und Gestirne bei Matthes und Seitz.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Suche nach dem persönlichen Glück über Selbstoptimierungs- und Achtsamkeitskurse prägen unsere Zeit, in der das Ich ja für viele im Zentrum des Universums zu stehen scheint. Der Heidelberger Psychologe Steve Ayan geht in seinem neuen Buch der Frage nach, woher dieser Kult ums Ich eigentlich kommt. Und Benjamin Knödler hat sich angeschaut, wie er das macht. Der Titel ist ja Die Revolutionäre des Ich und die Erfindung des modernen Selbst. Benjamin, wer sind denn diese Revolutionäre des Ich, wen stellt Steve Ayan da vor?
Also er hat sich da insgesamt vier Figuren rausgesucht. Da ist zunächst mal Karen Horney, die sich in ihrer Entwicklung von Psychoanalyse über Vater Sigmund Freud löst und so ein bisschen diese Figur stark macht, das wahre Ich, das ist was, was man erreichen kann. Und in eine ähnliche Richtung geht auch die zweite sehr bekannte Figur, nämlich Erich Fromm, der inspiriert von Marx sagt, das Ich wird von der Gesellschaft ganz stark geprägt und davon können wir uns eigentlich lösen. Und dann macht er so ein bisschen den Schritt und geht hin zu Alice Miller, die ja eher sagt, wir müssen uns mit unseren frühkindlichen Traumata auseinandersetzen. Und dann gibt es aber sowas wie Heilung. Also da kommt so dieses Heilungs-, dieses Rettungsversprechen mit rein. Und zuletzt ist da Paul Watzlawick, den kennen vielleicht viele eher so als Kommunikationswissenschaftler und er ordnet ihn da so ein bisschen im Grenzbereich ein, indem er eben sagt, okay, Watzlawick, der guckt sich eben an, wie seelische Leiden und Kommunikation zusammenhängen und vor allem diese These, dass jeder seine eigene Realität erschafft. Und das sind die vier Figuren, anhand derer er sich so anguckt, wie hat sich denn unsere Auseinandersetzung mit dem Ich entwickelt. Und da sieht man schon, da kommen verschiedene Einflüsse zusammen.
Und das ist dann über diese Personen so eine Art Geschichte der Psychoanalyse auch, die er erzählt?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also Karin Horney, die ist 1885 geboren, Watzlawick 2007 gestorben, Alice Miller 2010. Das heißt, wir sehen, da geht es wirklich um ein gesamtes Jahrhundert und das durchschreitet er dann auch wirklich so anhand seiner Thesen, kann man sagen. Und insofern ist es definitiv eine Geschichte der Psychoanalyse oder vielleicht eher der Suche nach dem Ich, die aber sehr viele Schnittmengen mit der Psychoanalyse wenig überraschenderweise hat. Das passt auch so ein bisschen in die Arbeiten von ihm. Also Seelenzauber hat er ja zuletzt geschrieben, 2024. Auch da ging es ja um die Geschichte der Psychologie im 20. Jahrhundert. Also Ayan, der kennt sich damit auf jeden Fall sehr gut aus. Was ich noch spannend finde, ist, es gibt ja Geschichtsbücher, die so ganz arg ins Detail sich reindrehen und es gibt eher so Überblickswerke und ich würde sagen, er ist dann eher in dem Überblicksbereich, also danach hat man wirklich auch so das Gefühl, okay, ich habe jetzt mal eine Idee von diesen Theorien.
Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, wie ist das aufgebaut? Also geht er da so eben geschichtlich, geht man ja gerne mal chronologisch vor oder macht er das über diese Figuren, dass das wirklich eben so Einzelporträts sind, wie ist das Buch gemacht?
Also am Anfang steht da eine sehr beliebte Frage, nämlich wie konnte es so weit kommen, so ungefähr, würde ich sagen. Das ist die Ausgangsfrage. Also was schon angesprochen wurde, auch diese Überbetonung des Ichs, die wirklich übersteigerte Suche nach dem wahren Kern von uns selbst. Da fragt er sich so ein bisschen, wie ist es denn so weit gekommen und geht dann aber chronologisch vor. Also wir sind erst eben dann bei Karin Horney, die so wirklich ja auch so ihren Platz in der Psychoanalyse-Landschaft sucht, weil sie sich von Sigmund Freud löst. Und dann gehen wir chronologisch vor. Irgendwann kommt Erich Fromm dazu und dann später Alice Miller und Paul Watzlawick. Und so geht man da zeitlich durch. Natürlich gibt es ab und zu mal kleine Schritte vor und zurück, aber es ist wirklich rein chronologisch und er ordnet das auch schon ein in die großen gesellschaftlichen Krisen. Also natürlich der Holocaust, Zweiter Weltkrieg, aber danach auch die Wirtschaftswunderzeit, wo auf einmal die Auseinandersetzung mit dem Ich wieder viel attraktiver wird, weil man Kapazitäten dafür hat sozusagen. Also das macht er auch ganz stark und so ergibt sich dann ein ganz schönes, so fast Panoptikum, weil es kommen natürlich auch von außen andere Figuren. Theodor W. Adorno als der Gegner von Erich Fromm, der ihn so ein bisschen aus der Frankfurter Schule rausargumentiert, rausekelt, wie auch immer. Also das ist wirklich ein ganz spannendes Bild und am Ende ist man eben wieder in der Gegenwart und bei der Frage, was, wenn es das wahre Ich doch gar nicht gibt.
Ja, und was findet er denn eigentlich für Antworten darauf, wie das jetzt dazu kommen konnte, dass wir so um uns selbst kreisen? Was hat dich da am meisten überzeugt oder was für Thesen sind irgendwie am stichhaltigsten?
Also ich finde, ich kann seinen Zweifel ein Stück weit nachvollziehen, dass er eben so sagt, ist das so gesund, was wir hier gerade machen, dass wir alles pathologisieren und immer sagen, wir müssen uns nur selbst verändern, wir können uns verbessern, um besser zu funktionieren und auch bei uns zu sein, ein wahreres Leben zu führen. Diese Skepsis, das ist ja so ein bisschen sein Ausgangspunkt. Und da fand ich dann in erster Linie einfach spannend, wie er sich schon Mühe gibt, das argumentatorisch herzuleiten. Man muss dann allerdings auch sagen, er geht da schon hart ins Gericht. Also er wirft dann Erich Fromm zum Beispiel Schubladendenken vor. Er sagt, die vier hätten Werke der bürgerlichen Selbstvergewisserung geschrieben. Also er ist da durchaus kritisch. Da muss ich auch sagen, da begibt man sich natürlich so ein bisschen einfach in sein Fachwissen rein. Man muss ihm da vertrauen so ein bisschen. Aber ich fand tatsächlich spannend den Weg. Also wie er darum kreist, wie er wirklich sagt, okay, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich weise auch auf Brüche hin. Das fand ich ganz spannend. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn jemandem diese Bücher sehr viel Kraft gegeben haben, dann ist es vielleicht so, dass man da so ein bisschen von erschüttert ist, wenn man das jetzt so liest.
Wie er. Aber es liest sich offenbar ganz gut. Es ist jetzt nicht so ein trockenes, also trocken in Anführungszeichen, so ein reines Wissenschaftsbuch.
Nein, überhaupt nicht. Es ist tatsächlich, also er hat auch den Anspruch, erzählerisch zu sein, erfüllt auch teilweise historische Passagen mit dichterischer Freiheit, wo er aber sagt, das ist faktenbasiert. Und so wird es schon was sehr Erzählerisches. Und man hat auch so das Gefühl, man schreitet dann mit den Denkerinnen und Denkern zum Beispiel durch den Central Park, wenn sie da verliebt entlang spazieren und sowas. Also das ist schon sehr lebendig und schön tatsächlich.
Benjamin Knödler hat uns das neue Buch von Steve Ayan vorgestellt, Die Revolutionäre des Ich und die Erfindung des modernen Selbst. Erschienen bei DTV, 336 Seiten hat das Buch. Und die Buchpremiere, die ist nächste Woche am Dienstag in Stuttgart. Fotos, die ganz echt aussehen und Songs, die fast so gut klingen wie die von den wirklichen Stars. Das, was die KI mittlerweile produziert, kann irritierend brillant sein. Auch auf dem Buchmarkt muss längst nicht mehr alles von Menschenhand verfasst sein, was sich unterhaltsam weglesen lässt. Aber das gilt längst nicht mehr nur für Unterhaltungsliteratur. Sogar die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hat zugegeben, beim Schreiben eines Romans eine KI zur Beratung herangezogen zu haben. Ein britisches Start-up arbeitet jetzt an einer Möglichkeit, die von vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern herbeigesehnt wird. Lisa Maria Röhling berichtet aus London.
Der Buchladen von Starlin Malo sticht inmitten der britischen Universitätsstadt Oxford sofort ins Auge. Die Fassade ist pink gestrichen, durch die großen Schaufenster sind viele bunte und filigran verzierte Buchcover zu sehen. Typische Anzeichen für das Genre, auf das sich die Amerikanerin in ihrem Laden spezialisiert hat. In Bad Girl Books werden nur Romantasy-Werke verkauft, also romantische Fantasy-Geschichten. Solche Romane haben in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. Starlin Malo hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Romantasy ist für mich ein Riesending. Es gibt darin so viele Genres und Subgenres und es gibt so viel zu entdecken. Aber Romantasy hat in den vergangenen Jahren auch anderweitig Schlagzeilen gemacht. Der Markt wird mit Neuerscheinungen überschwemmt und in vielen soll mehr KI als menschliche Kreativität stecken. Das bewegt die Fans und auch die Buchhändlerin Starlin Malo. Sie lässt inzwischen alle Autorinnen und Autoren, deren Bücher in ihrem Laden verkauft werden, eine Erklärung unterschreiben. Damit bestätigen sie, dass sie keine KI benutzt haben. Wenn sie dann lügen, fällt es auf mich zurück. Es ist immer eine Gratwanderung, damit ich nicht unschuldigen Autoren vorwerfe, KI benutzt zu haben und gleichzeitig sicher gehe, dass keine KI-generierten Produkte in Bad Girl Books landen. Ein britisches Startup könnte jetzt eine Lösung für das Dilemma haben. Books by People, was so viel heißt wie Bücher von Menschen, hat ein umfassendes Verfahren entworfen, mit dem geprüft werden soll, ob ein Buch von einem Menschen oder einem KI-gesteuerten Sprachmodell entworfen wurde. Die Gründerin Esme Dennis kommt selber aus der Verlagsszene, hat in den vergangenen Jahren viele Diskussionen um KI in der Literatur mitverfolgt. Sie sagt, es brauche eine Lösung, damit Leserinnen und Leser entscheiden können, ob sie ein Buch mit KI lesen oder nicht.
Needed to be some kind of solution in place, so people would be able to make the choice if they wanted to be able to choose a kind of AI-free work.
Wer den Prüfungsprozess von Books by People besteht, bekommt ein entsprechendes Siegel für sein Buch. Das Verfahren und das Siegel sind gerade erst offiziell zertifiziert worden. Im Kern gehe es darum, die Werke auf menschliche Kreativität zu prüfen und nicht auf Anzeichen für KI.
We're really looking at indicators of humanity more than detecting AI.
Werkzeuge, um KI in Literatur zu entdecken, gibt es schon, die liegen aber oft falsch. Selbst der Romanklassiker Dracula von Bram Stoker wurde schon als KI-generiert eingestuft. Deswegen haben Esme Dennis und ihr Team einen weitaus umfassenderen Prüfprozess entworfen, für den auch die Autoren und Lektoren interviewt werden. Der Prozess ist eine Mischung von menschlicher Recherche und einer von uns entworfenen Technologie. Im Kern wird anhand des Manuskripts nachvollzogen, wie der Entstehungsprozess durch die Autoren oder die Lektoren abgelaufen ist. Dann wird überprüft, ob der Text eine typische Autorenhandschrift zeigt. Und zuletzt schauen wir uns an, ob der Entwurfsprozess typisch menschlich ist. Denn ein Manuskript von einem Menschen wächst und verändert sich auf eine bestimmte Weise, das kann man anhand der Dokumentendaten nachvollziehen. Übernimmt eine KI, sind oft gar keine Entwürfe im Manuskript hinterlegt. Mehrere tausend Wörter tauchen dann gerne mal aus dem Nichts auf. Ob KI-generierte Werke gleich schlecht sind, an dieser Frage scheidet sich die Literaturwelt. Auch Esme Dennis hat darauf keine Antwort. Sie sagt, Schreiben sei eine Kunst und die Menschen verdienten es, entscheiden zu dürfen, welche Literatur sie lesen, ohne hinters Licht geführt zu werden.
People, you know, deserve to be able to choose. I think a lot of people just don't like feeling duped.
Aktuell arbeiten Esme Dennis und ihre Kollegen mit 5 Verlagen zusammen, die den Prüfprozess von Books by People bei allen künftigen Veröffentlichungen anwenden wollen. Sie hofft, dass sie das Geschäftsmodell irgendwann so ausweiten können, dass auch Autorinnen und Autoren, die beispielsweise ihre Werke selbst verlegen, sich den Prüfprozess auch leisten können. Diese Hoffnung hat auch Starlin Malo. In ihrem Laden stehen viele Bücher von Indie-Autoren. Aber so ein Siegel für menschengemachte Literatur, das sei ein echter Wendepunkt. Das wäre ein großartiges Werkzeug für Buchhändler und auch für Leserinnen und Leser, damit sie wissen, sie unterstützen echte Menschen und können darauf auch beim Lesen vertrauen. Sie hofft, so ein Siegel auch irgendwann in ihrem Laden zu sehen, damit sie und ihre Kunden einen weiten Bogen um Bücher mit KI machen können.
Lisa Maria Röhling aus London über das Start-up Books by People. 5 Autorinnen und Autoren ziehen ins Finale für einen der begehrtesten Buchpreise hierzulande, den Deutschen Buchpreis, der zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben wird. Und gerade eben um 10 haben die Juroren die Namen der Glücklichen verkündet. Und uns interessiert natürlich, ob sie gut und richtig gewählt haben. Und ich bin jetzt, um das zu beurteilen, mit Jan Drees aus unserer Literaturredaktion verbunden. Jan, ich sehe auch gerade auf der Liste, es sind gar nicht 5, sondern 6. Welche 6 sind es denn, die es auf die Zielgerade geschafft haben?
Ich habe auch noch mal durchgezählt. Ich ging auch lange von 5 aus. Diese 6 jetzt alle zu lesen, das wird wirklich Arbeit, denn es sind sehr viele dicke Bücher dabei. Wir haben Shida Basiar dabei mit ihrem Hunsrück-Jahrhundert-Roman Die Lücken. Franziska Gensler, die hat so eine All-Age-Verbeugung, muss man sagen, geschrieben. Orca, sehr leichtes Buch. Valeria Gordejew, die Bachmann-Preisträgerin von 2023 mit Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle, wird gerade im Feuilleton rauf und runter gereicht. Elias Hirschels Clemens Setz Lookalike Schleifen ist mit drauf, ein wahnsinnig komplexer Roman. Und Peggy Mädler schaut nochmal nach Ostdeutschland mit Selbstregulierung des Herzens und das Herz dann eher etwas unregulierter ausstellt. Stellend ist Dana Vohwinkel dabei, die Deutschlandfunkpreisträgerin von 2021 mit Anton und Alma bei Surkamp veröffentlicht. Ein Buch, das mir gestern Abend noch sehr, sehr viel Freude gebracht hat.
Und das ja auch überall besprochen wird und viel gelobt wird. Ich habe jetzt so beim ersten Draufschauen auf die Liste so gedacht, das könnte eigentlich auch so eine Autorenrunde beim Ingeborg Bachmann Tage der deutschsprachigen Literatur Wettbewerb sein, wo wir ja auch immer berichten. Das sind schon ziemlich junge Autorinnen und ein Autor noch, oder?
Viele haben wir auch tatsächlich dort schon gesehen beim Ingeborg Bachmann Preis. Also sowohl dieser Deutschlandfunkpreis wird ja dort in Klagenfurt vergeben, als auch der Bachmann Preis an Valeria Gordejew. Und es ist doch eine Liste, die mich überrascht. Der eine oder andere fehlt, aber werden wir vielleicht noch reden. Es sind, obwohl sie sehr jung sind oder relativ jung sind, also die ganz, ganz großen Namen jetzt nicht dabei sind, bin ich doch verwundert über diese Unterschiedlichkeit. Also dass diese, wir sagen jetzt mal jungen Menschen, wie tantig das auch klingen mag, doch sich höchst unterschiedlichen Themen widmen. Und das jüngste Buch ist, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, Franziska Genslers Orca. Der Deutsche Buchpreis, muss man dazu sagen, ist ja sowas wie ein Marketinginstrument der Buchbranche. Also mit diesem Preis sollen ja auch mehr Bücher verkauft werden. Und damit die jüngeren Leserinnen und Leser auch was haben, war ja letztes Jahr drauf Virona Sironic mit Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Und ungefähr dort dockt dann auch Franziska Genslers Orca, die ihre Freundinnengeschichte an, in der ein Mädchen, das unterprivilegiert ist, auf eine Privatschule kommt durch ein Sonderprogramm. Und es geht viel um Klima und um Chancengerechtigkeit, um Armut, um Gewalt, um Radikalität und Identitätssuche. Und das war ein Buch, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe es zwar gelesen, aber von dem ich nicht gedacht hätte, dass das jetzt tatsächlich ins Rennen geht um diesen Deutschen Buchpreis, einen der wichtigsten Preise immerhin, die jährlich hier in Deutschland vergeben werden.
Da haben wir uns ja schon öfter mal gewundert, wer es da so alles in den Endspurt geschafft hat. Was sagt denn das jetzt, diese Auswahl in deinen Augen über die Gegenwartsliteratur? Was sind das für Bücher? Vielleicht kannst du das ja mal an einem oder zwei Beispielen zeigen.
Ich finde interessant, dass diese Bücher sich häufig mit Komplexität und auch auf eine komplexe Art und Weise mit der Komplexität der Gegenwart auseinandersetzen. Also Valeria Gordejew, Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle, bei S. Fischer erschienen, ist ein Buch, auf das schon lange gewartet wurde. Teile ihres Romans wurden bereits in Zeitschriften, Anthologien veröffentlicht. Sie hat auch einen Ausschnitt aus diesem Buch dann beim Bachmann-Preis gelesen, den sie dann am Ende gewonnen hat. Ist ein Roman, der spielt überwiegend in Moskau, in Kiew und in Berlin. Also da haben wir schon mal 3 Städte, die derzeit sehr im Fokus sind. Es ist ein Roman, der aber auch in der Unterwelt spielt. Ein Teufel wird auch durchs Bild hinken und es geht um 2 junge Menschen, um Lada und ihren Bruder, die an unterschiedlichen Orten leben und auf unterschiedliche Arten und Weisen mit dieser Gegenwart und mit dem Krieg auf der einen Seite und dem, das freut mich immer sehr, dass das jetzt so im Diskurs ist, mit der Langlebigkeit, der Longevity unserer Zeit, dieser ganzen Bewegung auseinandersetzen. Das ist ein sehr, sehr modernes Buch, sehr kompliziert. gar nicht so modern, aber wahnsinnig cool ist Elias Hirschels überdeterminierter Schleifenroman. Der spielt über ungefähr 70 Jahre, beginnt im Wiener Kreis und endet dann am Ende im Internet. Ein wahnsinniger Romancontainer. Allein den zu lesen, wird viele Menschen schon diese 4 Wochen kosten, die wir jetzt warten müssen, bis wir wissen, wer denn dann diesen deutschen Buchpreis bekommt.
Jetzt habe ich schon bei dir rausgehört, das sind offenbar alles ziemlich dicke und zum Teil auch formal anspruchsvolle Bücher. Ist das scheint ja schon mal was Verbindendes zu sein. Was gibt es denn noch bei allen Unterschieden, wo du sagen würdest, ja, da erkennt man schon so eine Präferenz der Juroren vielleicht oder sowas in die Richtung?
Man erkennt keine direkte Präferenz der Juroren, sondern man erkennt eher, dass sie höchst unterschiedliche Sachen auszeichnen wollten, damit jeder was hat, wo er zugreifen kann. Mir fehlt da vielleicht noch so ein bisschen ein Krimi, obwohl Elias Hirschels Schleifen auch als Krimi gelesen werden kann. Aber was sie vielleicht verbindet, ist, dass es immer um die Gegenwart geht und wenn es um die Vergangenheit geht, dann darum, wie sie in der Gegenwart weiterhin wirkt. Also Shida Basia, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, die war dieses Jahr ja sogar auf der Shortlist zum International Booker Prize mit ihrem Debüt, die schreibt über ein fiktives Dorf im Hunsrück, Grüße gehen raus an Edgar Reitz, und schreibt darüber, wie verschiedene Menschen von den 30er Jahren bis so in die 2020er hinein dort leben, was sie erleben und wie das lange Erbe der Judenverfolgung vor allen Dingen bis heute nachwirkt. Es ist außerdem auch eine Geschichte, in deren Mittelpunkt, wenn man von einem Mittelpunkt reden möchte, es ist ein vielstimmiges Buch, in dem Mittelpunkt 2 kurdische Familien stehen, die dorthin kommen. Das Ganze ist extrem witzig gemacht, weil diese kurdischen Familien sind die eigentlich Zivilisierten in dieser Dorfgemeinschaft, also diejenigen, die aus Teheran kommen, die die Metropole kennen und jetzt dort landen und alles aufmischen auf eine unglaublich interessante Art und Weise. Und ich glaube auch, dass Basia das Buch sein könnte, das am Ende diesen Preis gewinnt, weil es ist, Die Lücken heißt es ja, ein Buch, das diese Lücken nicht nur ausfüllt, sondern dies auf eine Art und Weise macht, die jeder nachvollziehen kann. Also man muss kein Literaturkritiker sein, man muss nicht Literatur studiert haben, wie jetzt vielleicht möglicherweise bei Elias Hirschel, um diesem Buch folgen zu können. Also ich habe da schon so eine gewisse Präferenz und habe so eine Ahnung, dass es auf Basia herauslaufen könnte.
Na, wir sind gespannt. Aber jetzt wollten wir ja auch schon noch mal drüber reden, wer da vielleicht drauf fehlt. Denn das ist ja schon bei der Longlist immer das viele Seufzen und sagen, was, das kann doch nicht sein. Der und der oder die und die gehören ja unbedingt da drauf. Wen vermisst du denn am meisten?
Ich vermisse Levi Liao mit ihrem bei Luchterhand erschienenen Debüt Glaszeit. Das ist ein Buch, das in Taiwan spielt, ist eine Expat-Geschichte über eine junge Assistenzärztin. Die Autorin selber ist auch Ärztin. Das ist ein Buch, das mich so von der Stimmung ein bisschen an David Finchers Fight Club-Verfilmung erinnert hat. Also da trifft so Härte auf blitzende Oberflächen und die Sinnangebote einer komplett beschleunigten Moderne wirken dort sehr leer. Das habe ich tatsächlich vermisst. Und auch Ingo Schulze mit Das Wasser im August, bisher das beste Buch, das ich in diesem Herbst gelesen habe. Eine Schachtelgeschichte, in der ein ostdeutscher Schriftsteller vorkommt, der Ingo Schulze sein könnte, der aus einer Novelle liest. Aber ich glaube, sie wollten nicht allzu viele Ost-DDR-Romane mit draufnehmen, wegen der Unterschiedlichkeit, auf die ich ja immer wieder komme. Deshalb hat es weder Lukas Rietschels Sanditz geschafft, noch Ingo Schulze. Und stattdessen haben wir jetzt Peggy Mädler mit Selbstregulierung des Herzens.
Ja, und man hört ja auch immer, dass es sogar schon arrivierte, namhafte Autorinnen und Autoren gibt, die da gar nicht mehr mitmachen wollen, wo die Verlage das gar nicht einreichen dürfen.
Richtig, es gibt Autoren wie Daniel Kehlmann, der seinen neuen Roman, ich glaube, er heißt Afrika, erst im November veröffentlicht, also geradezu trotzig oder auch souverän nach dem Deutschen Buchpreis. Er hat überhaupt gar keinen Bock, in diese Diskussionen hinein zu geraten. Und das muss man vielleicht auch erklären. Es ist ein Preis, in dem sich mit dem oder auf den sich die Verlage bewerben mit ihren Büchern. Es können wohl auch welche nachnominiert werden. Und viele Autoren wollen, ja, vielleicht wie beim Eurovision Song Contest, ja, das ist ja vielleicht auch vergleichbar, dass einige große arrivierte Musiker Musikerinnen und Musiker jetzt nicht zum Eurovision Song Contest gehen und dann dort ausgebuht zu werden. Und dieser Gefahr möchten sich manche einfach nicht aussetzen. Und andere wie halt Daniel Kehlmann brauchen auch einfach dieses Rampenlicht nicht. Also daran liegt es.
Naja, wir sind jetzt jedenfalls sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Jan Drees war das aus unserer Literaturredaktion. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und der Deutsche Buchpreis, der wird dann am 5. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben.